Ja, guten Tag. Mein Name ist Klaus-Dieter Walter. Ich komme aus Hannover und arbeite dort für die Firma SSV Embedded Systems und möchte euch hier jetzt zum Ende des Vortragsblocks einiges über Embedded Linux erzählen. Oberbegriff des Vortrages ist Softwareentwicklung für Embedded Linux. Ich fange kurz mal damit an, dass ich einen ganz, ganz kleinen Einblick in den Vortrag liefern möchte, um so ein bisschen die Begriffe einzusortieren, mit denen ihr es hier in den nächsten Minuten zu tun habt. Ich werde zunächst mal kurz erläutern, welche Hardwareanforderungen ein Embedded Linux typischerweise an die Plattform stellt, auf der es ablaufen soll. Ich werde dann darauf eingehen, aus welchen Bausteinen sich ein Embedded Linux zusammensetzt. Ich werde dann fortfahren mit einer kurzen Beschreibung einer Umgebung, die für eine Linux-Portierung notwendig ist. Es gibt dann einen kleinen Einblick in eine Softwareentwicklungsumgebung, die man sich schaffen muss, wenn man Embedded-Systeme unter Linux programmieren will. Ich werde einiges zu den Entwicklungswerkzeugen sagen, ich werde auf die Entwicklungsschritte eingehen und ich werde versuchen, ganz zum Schluss hier eine kleine Embedded-Linux-Demo hinzubekommen für diejenigen, die so etwas noch nie gesehen haben, also wie ein Embedded-Linux gebootet wird, welche Dinge dabei zu beachten sind. Und ganz zum Schluss stehe ich natürlich selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. Fangen wir mal mit der ersten Folie an. Die soll auch gleichzeitig ein bisschen dazu dienen, was ist überhaupt ein Embedded-System, was muss man sich darunter vorstellen. Einigen ist das sicherlich klar, was man ja als Embedded-System bezeichnet. Für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können, stellen sich das bitte ganz einfach so vor. Ein Embedded-System ist letztendlich ein kleines Computersystem, unabhängig davon, mit wie viel Bits Wortbreite der Prozessor arbeitet, das ganz genau für eine spezielle Anwendung programmiert wurde. Also das kann man sich im Großen und Ganzen als Kombination aus Soft und Hardware für eine Aufgabenstellung vorstellen, um da mal eine Begriffsbestimmung abzugeben. Ein kleines Beispiel ist hier auf der ersten Folie gezeigt. Das ist ein kleiner Modul, den die Firma, für die ich tätig bin, herstellt und der letztendlich in der ersten Version auch der Grund war, warum wir uns halt so etwa 1999 mit Linux intensiver auseinandergesetzt haben. Ich werde das gleich noch ein bisschen ausführlicher beschreiben. Zunächst mal als Begriffsbestimmung, Definition, Embedded System ist halt eine Computerplattform mit einer speziellen Software für genau eine Aufgabenstellung. Die Bandbreite der Embedded-Systeme insgesamt ist riesig. Das geht los mit dem modernen Autoschlüssel, dem Funkschlüssel. In diesem Schlüssel selber ist letztendlich ein Single-Chip-Mikrocontroller drin, der für eine ganz bestimmte Aufgabenstellung programmiert ist. Den kann man letztendlich auch als Embedded-System bezeichnen. Es geht weiter mit der Steuerung, ja, sage ich mal, einer Waschmaschine. Die wird typischerweise heute auch von einem Mikrocontroller ausgeführt, der auch wiederum ein Embedded System bildet. Und da könnte ich jetzt noch jede Menge Beispiele bringen. Es ist bei den Embedded Systemen genau genommen so, es fängt an mit kleinen 8-Bit Single Chip Mikrocontrollern. Das sind wirklich, ja, daumennagelgroße Chips, die, ja, für bestimmte Aufgaben eingesetzt werden können. Es geht eben weiter über sogenannte 16-Bit Mikrocontroller. Und endet im Allgemeinen im Moment bei 32-Bit-Mikrocontrollern. Und damit sind wir dann auch bereits bei den Hardwareanforderungen eines Embedded Linux. Wenn man Linux auf einem Embedded System einsetzen möchte, braucht man typischerweise halt einen 32-Bit-Mikrocontroller oder eben 32-Bit-Mikroprozessor. Das ist vom Prozessorkern her durch Linux die Minimalanforderung. Es ist bei Linux weiterhin so, dass man eigentlich sagen kann, alles, was es momentan an 32-Bit-Prozessoren auf dem Markt gibt, wird auch durch Linux unterstützt. Also es sind mir persönlich eigentlich gerade mal zwei nicht relevante Ausnahmen bekannt. Ansonsten gilt die These, alles, was da irgendwie 32 Bits hat, auf dem kann man auch Linux einsetzen, vom Prozessorkern her zunächst mal gesehen. Und es ist weiterhin so, dass man halt in den Weiten des Internets grundsätzlich immer schon ein Quellcode findet, einen Linux-Quellcode, der für einen ganz bestimmten Prozessor übersetzt wurde. Ob das jetzt, sagen wir mal, eine ARM-Architektur ist, eine Power-PC-Architektur oder halt eben die legendäre x86-Architektur mit der Verwandtschaft zum PC. Es ist immer ein bereits vorbereitetes Linux zu finden, was nicht heißen soll, dass das sofort auf dem Controller, den man sich da jetzt ausgeguckt hat, auch läuft. Es ist in der Regel sogar noch sehr viel Handarbeit notwendig, in dem einen oder anderen Fall, um das Linux dann zum Laufen zu bringen. Der zweite Punkt bei Embedded-Systemen, der gravierende Unterschied zum Linux auf dem PC, ist der, dass grundsätzlich bei den meisten Embedded-Systemen keinerlei mechanische rotierende Laufwerke vorhanden sind. Das heißt, es gibt weder eine Diskette, noch gibt es eine Festplatte. Das bedeutet für das Betriebssystem, es muss für ein Bootmedium aufbereitet werden, für das eigentlich von Haus aus nicht geschaffen wurde. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Hier ist es halt zunächst mal so, dass man sich vorstellen muss, um ein Embedded Linux laufen zu lassen, also um den Kreis der Hardwareanforderungen zu schließen, es muss der 32-Bit-Mikroprozessor oder Mikrocontroller da sein, es muss ein Festwertspeicher da sein, also ein Speicher, der als Bootmedium dient, es muss drittens selbstverständlich der Arbeitsspeicher da sein, typischerweise als DRAM bezeichnet. Und es kann eben auch noch eine Netzwerkschnittstelle, also beispielsweise ein Ethernet-Interface vorhanden sein. Also wenn ich das zusammenfassen darf, kann man sagen, Linux benötigt minimal 3 integrierte Schaltkreise, um abzulaufen beim aktuellen Stand der Halbleitertechnik. Das Ganze kann man auf Grundflächen unterbringen, die also wirklich gerade mal noch ein Drittel einer Scheckkartengröße ausmachen würden. Aber einprägend hierbei ist, es sind 3 Chips notwendig, 32-Bit Mikrocontroller, ROM als Festwertspeicher und ein RAM. Was an der Stelle noch hervorgehoben werden soll, ich denke, es ist allen Beteiligten klar, Linux kommt aus der PC-Ecke. PCs hatten eigentlich seit dem 386-Prozessor immer eine sogenannte Memory Management Unit, also eine Funktionseinheit, die den Speicher verwaltet, die zum einen halt eben die Möglichkeit bietet, mit virtuellem Speicher zu arbeiten, zum anderen halt eben aber auch einen Mechanismus bietet, um Prozesse gegeneinander zu schützen, also um ein Verfahren zu realisieren, welches als Auswirkung hat, dass wenn ein einzelner Prozess oder vereinfacht gesagt ein Programm abschmiert, weil es fehlerhaft ist oder weil es in einen nicht vorhergesehenen Zustand kommt und sich irgendwie nicht vorhersehbar verhält, dann hat das keine Auswirkung auf die anderen Programme. Und dafür verantwortlich oder zwingend dafür erforderlich ist in erster Linie eine MMU, also eine Memory Management Unit. Im Bereich der 32-Bit-Mikrocontroller ist es aber so, dass es etliche Derivate gibt, die über eine solche MMU nicht verfügen. Das heißt, die haben gar keine Speicherverwaltungseinheit. Und deshalb hat es ja mittlerweile etliche Linux-Portierungen gegeben. Das läuft alles unter dem Oberbegriff MyC-Linux, wo man den MMU-Code aus Linux entfernt hat. Das heißt, da ist Linux dann halt auch auf MMU-losen Prozessoren lauffähig. Mit dem großen Pferdefuß, das muss man sich an der Stelle allerdings vor Augen halten, dass wenn sich auf einem solchen System ein Prozess mal fehlerhaft verhält, abstürzt und jetzt einem anderen Prozess in den Speicher fährt, dann hat das zur Folge, dass das gesamte System zusammenbrechen könnte, was halt bei einem MMU-behafteten System nicht ohne weiteres der Fall wäre. Ja, schauen wir mal ein bisschen weiter in Bezug auf die Hardwareanforderungen. Ich habe hier mal ein Bild, damit man sich mal vor Augen führen kann, aus welchen Dingen ein 32-Bit-Mikrocontroller im Allgemeinen besteht. Das ist zunächst mal ganz links zu sehen, üblicherweise ein CPU-Core, in diesem Beispiel ein 486-CPU-Core, der halt alles das beinhaltet, was man im Allgemeinen als Mikroprozessor bezeichnet, also das entsprechende Befehlsschaltwerk, um Programme auszuführen. Und was halt eben bezeichnend ist für einen Mikrocontroller und was auch letztendlich den Unterschied zu einem normalen PC-Prozessor ausmacht, es gibt jede Menge Peripherieeinheiten. Also so ein Single-Chip-Mikrocontroller besteht eben nicht nur aus einem Mikroprozessor, sondern der hat halt eben auch gleich parallele IOs, was hier als PIO bezeichnet wird, hat serielle IOs, was hier in der Abbildung unter anderem unter UART zusammengefasst wird, und einiges mehr, ohne dass ich jetzt darauf im Einzelnen eingehen möchte. Wenn man das Ganze jetzt in die Praxis umsetzen möchte und sich fragt, ja, mit was für 32-Bit-Mikrocontrollern, auf denen ich Linux ablaufen kann, habe ich es denn zu tun, dann ist es zunächst mal so, dass man in etwa eine Handvoll Typen findet, die auf einem x86-Prozessor basieren. Auf denen, also 32-Bit-Mikrocontroller mit einem x86-Prozessor-Core, mit einem 32-Bit-x86-Prozessor-Core, die unterscheiden sich dann eigentlich nur in der Peripherie und in einigen Feinheiten. Also es gibt Systeme, die haben dann eine Floating-Point-Unit, eine sogenannte FPU. Es gibt Systeme, die haben die halt eben nicht. Dafür sind sie dann halt preisgünstiger, da muss dann Floating-Point eben emuliert werden. Mehr ist da, denke ich, im Großen und Ganzen eigentlich nicht zu beachten. Das hier ist im Übrigen die Blockschaltung auf der Leinwand eines AMD SC520. Das ist so ein recht populärer 32-Bit-Mikrocontroller mit 486 CPU. Ein anderes Beispiel, recht neu und um mal an das anzuknüpfen, was der Vorredner hier gesagt hat, recht populär im Bereich der PDAs, ist momentan der Strongarm der Firma Intel. Der Strongarm bildet zum Beispiel die Hardware-Plattform des Compaq iPex, der hier vorhin angesprochen wurde. Das ist auch ein klitzekleiner, also ungefähr 25x25 mm großer Halbleiterchip. Der beinhaltet halt einen ARM-Prozessor-Core, also einen 32-Bit-RISC-Core mit einem Instruction-Cache, also E-Cache und einem Daten-Cache. Und wie auf dem Bild zuvor auch etlichen peripheren Einheiten. Also typisch sind dann halt auch verschiedene serielle Schnittstellen, die hier in der Abbildung oben zu sehen sind. Typisch sind halt auch verschiedene parallele Leitungen. Das ist hier unter General Purpose I.O. unten zusammengefasst. Und halt eben letztendlich auch ein sogenanntes PCMCIE-Interface. Also damit könnte man Speicherkarten ansteuern oder eben auch alles Mögliche an Peripherie, was einem da im Rahmen eines Embedded Systems alles unterkommen mag. Ja, hier ist halt mal so ein Beispiel für ein real existierendes Produkt gezeichnet. Das ist ein kleiner Modul, 28x82 mm groß. Der hat halt verschiedene 32-Bit-Mikrocontroller drauf, also entweder ein 486 oder 586 oder eben aber auch so ein Strongarm. Der läuft mit bis zu 200 MHz Taktgeschwindigkeit, ohne dass er irgendwelche aktive Kühlung erfordert. Der hat dann 20-Bit-Parallel-IO, ein oder zwei serielle Schnittstellen, alles weitere steht da ja drauf. Und diese Folie möchte ich kurz mal nutzen, um überhaupt mal aufzuzeigen, wofür braucht man Linux in Embedded Systemen. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Praxis. Diesen Modul, den Sie hier auf der Abbildung sehen, den haben wir so in etwa 1999 geplant. Und der war eigentlich dafür gedacht, um in der Industrieautomatisierung eine Brücke zwischen Ethernet und anderen üblichen Prozess-IOs zu schaffen. Das heißt, wir wollten ein Gateway-Produkt entwickeln, um, ich sag jetzt mal, irgendwelche speicherprogrammierbaren Steuerungen in Ethernet-Netzwerke einzubetten. Und das Ganze sollte halt zum einen unter TCP/IP funktionieren und zum anderen wollten wir halt alles Mögliche an Servern haben. Wir wollten einen eingebetteten Webserver betreiben können, um zum Beispiel mit einem Browser in eine speicherprogrammierbare Steuerung schauen zu können. Und wir haben halt ziemlich konkrete Vorstellungen gehabt, wie wir das hardwaremäßig machen wollten. Wir hatten aber eben Anfang 1999 keine genaue Vorstellung, wie man das softwaremäßig lösen kann. Also sind wir zunächst mal losgelaufen und haben geschaut, was es da an Betriebssystemen gab. Und Sie können sich vorstellen, wo man zunächst mal landet. Man schaut bei Microsoft und trifft auf Windows CE. Wir haben gesehen, dass ein Teil der Funktionalität drin gewesen wäre, die wir gebraucht hätten, aber nicht alles. Es gab damals in Windows CE zum Beispiel keinen Webserver, es gab keinen Telnet-Server. Es gab kein FTP, das hätte man sich anderweitig lizenzieren müssen. Und wir sind sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass das Ganze sehr teuer wird. Wir haben gemerkt, dass die Software-Lizenzkosten teilweise bis zu 30% des Hardwarepreises ausmachen könnten, den wir uns vorgestellt hatten. Und das war für uns eigentlich nicht tragbar. Wir wollten ein recht preiswertes Hardwareprodukt schaffen, was wir aber eben zusammen mit der Software an den Kunden abgeben wollten. Und insofern haben wir uns gesagt, das kann es eigentlich nicht sein, dass die Software letztendlich dazu führt, dass ein Produkt nach oben geht. Und vor allen Dingen, was uns massiv gestört hat, dass wir mit mehreren Anbietern hätten verhandeln müssen. Da kommt das Betriebssystem her mit dem TCP-IP-Stack. Von der anderen Seite kommt dann halt ein Webserver. Ja, und das Ergebnis war dann, dass wir gesagt haben, da gab es doch mal irgendwas, da hat man doch mal von gehört. Und dann haben wir uns halt Linux angeschaut und hatten zunächst mal eigentlich nur das große Problem, Linux war bedingt durch die Tatsache, dass es für PCs entwickelt war, im Grunde genommen ein kleiner Elefant. Das heißt, das meiste brauchten wir nicht. Der Pferdefuß war aber, es war da und es benötigt Ressourcen. Also haben wir ja damals eigentlich die meiste Zeit damit verbracht, Linux zu schrinken, und zwar so weit runter zu schrinken, dass es wirklich zum Schluss in einen 2 Megabyte großen Festwertspeicherbaustein reinpasste. Aus heutiger Sicht ist das nicht mehr so dramatisch, nur damals mit unseren Kenntnissen war das schon ein kleines Problem. Also unser Ziel war letztendlich ein Linux inklusive TCP-IP-Stack, inklusive Telnet, FTP und Webserver auf unter 2 Megabyte zu bekommen, also in ein Bootmedium zu packen, einen Halbleiterspeicher als Bootmedium, der insgesamt 2 MB hatte. Das hat letztendlich auch funktioniert, nach mehr oder weniger großen Krämpfen. Aus heutiger Sicht ist es so, dass Sie sogar Embedded Linux Distributionen kaufen können, hier in Deutschland, ja, die Ihnen diese Arbeit ganz einfach machen. Das war 1999 halt aber leider Gottes so, dass es da nichts gab. Es gab halt nur die PC-Distributionen und in denen war Linux halt von Haus aus reichlich aufgebläht. Nur, dass Sie mal ein Bild davon bekommen, wie wir das gemacht haben und warum wir das gemacht haben. Also was uns an Linux fasziniert hat, war, wenn ich das mal so sagen darf, eigentlich die Netzwerk-Connectivity. Sie haben also wirklich ein Betriebssystem vor sich, also was wir benutzen wollten von Linux, das also einen hervorragenden TCP-IP-Stack geboten hat, der außerordentlich stabil war, der auch noch im Quellcode vorlag, was ein ganz toller Nebeneffekt ist. Und sie haben wirklich alles Mögliche an Servern gefunden, ob das nun FTP, Telnet oder eben auch Webserver waren, wobei wir nicht mit Apache gearbeitet haben oder mit Apache arbeiten. Aufgrund des Ressourcenmangels, unter dem wir akut leiden, haben wir halt sogenannte Embedded Webserver, die also mit wesentlich weniger Ressourcen auskommen und dafür halt eben lange nicht so viele Möglichkeiten bieten, die man aber auch nicht unbedingt braucht, wenn man per Browser auf eine speicherprogrammierbare Steuerung zugreifen will. Gut, das kurz mal zum Hintergrund. Wenn Sie ein Embedded Linux vor sich liegen haben und sich vor Augen führen wollen, aus welchen Komponenten besteht es, dann haben Sie es grundsätzlich mit 3 verschiedenen Bestandteilen zu tun. Das ist zum einen der Bootloader, das ist zum anderen der Kernel und das ist drittens das Root-Dateisystem. Ich fange jetzt mal unten an. Root-Dateisystem. Linux ist von Haus aus so konzipiert, bedingt durch die PC-Verwurzelung, dass es ein Dateisystem benötigt. Das ist für viele Embedded-Systeme nicht unbedingt notwendig oder für viele Embedded-Systeme vielleicht auch zunächst mal nicht einsehbar, wieso da ein Dateisystem erforderlich ist. Stellen Sie sich ganz einfach eine kleine schwarze Schachtel vor in der Industrieautomatisierung, die auf der einen Seite Ethernet und TCP/IP unterstützt und auf der anderen Seite eine serielle Schnittstelle unterstützt und nichts anderes machen soll, als irgendwelche Messdaten, die über eine RS-232-Schnittstelle da reinkommen, per TCP/IP irgendwie weiterzureichen. Da ist es eigentlich nicht notwendig, dass es ein Dateisystem gibt. Aber bei Linux ist von Haus aus nun mal die Situation die, dass ein Dateisystem erforderlich ist. Insofern ist es für Embedded-Systeme am einfachsten, wenn man halt diesen Mechanismus so belässt und ein Dateisystem realisiert. Das ist typischerweise eine REM-Disk. Also das Ganze funktioniert von der Boot-Strategie her so, dass man das Dateisystem als Konserve letztendlich in den Festwertspeicher hineinpackt. Dort ist es statisch, dort ist es nicht änderbar. Und in der Bootphase wird halt dieses Dateisystem dekomprimiert, also im Festnetzspeicher liegt es verständlicherweise komprimiert, in das RAM hinein und zur Laufzeit steht dann halt eben ein Root-Dateisystem auf einer RAM-Disk zur Verfügung. Das ist Punkt 1. Punkt 2, der Kernel. Der Kernel ist bei einem Embedded-System ja wirklich auf das absolute Minimum zusammengeschrumpft worden. Das heißt, es sind wirklich nur die Treiber drin, die man unbedingt braucht. Es ist kein einziger überflüssiger Treiber drin. Das heißt, man wendet eigentlich sehr viel Zeit auf, um sich den Kernel so zu konfigurieren, dass er wirklich mit einem Minimum an Ressourcen auskommt. Für diejenigen, die sich halt jetzt fragen, ja, warum treibt man da so einen Aufwand, kann ich halt nur wiederholen, bei Embedded-Systemen ist es halt so, dass die Ressourcen verhältnismäßig viel Geld kosten. Sie müssen es sich vor Augen halten, wir haben es hier mit Hardware-Plattformen zu tun, die teilweise einen Wert von 150 Euro haben. Und da ist es eben schon ein Unterschied, ob diese Plattform 150 Euro kostet oder 170 Euro kostet, weil man eben ja die 20 Euro gerne einsparen würde. Und das ist der Grund, warum man halt einen größeren Entwicklungsaufwand treibt und den Kernel wirklich so zusammenschrumpft, dass er letztendlich nur noch aus den Komponenten besteht, die wirklich durch die Hardware benötigt werden. Man muss sich an der Stelle auch vor Augen halten, Embedded-Systeme werden durch den Anwender nicht verändert. Ich sagte ja ganz am Anfang, Embedded-Systeme sind für eine bestimmte Aufgabenstellung entwickelt. Und hier geht jetzt kein Anwender einfach mal hin und verändert diese Anwendung. Also schafft eine Situation, in der er neue Treiber benötigt, was bei einem PC ja sehr schnell vorkommt. Sie schrauben den auf, stecken da irgendwelche Karten rein und ja, haben die Situation geschaffen, dass in den Linux-Kernel eventuell neue Treiber rein müssten. Das passiert bei einem Embedded-System nicht. Also insofern können Sie da wirklich den ja, Verschlankungsprozess bis zum Exzess betreiben, dass Sie wirklich nur noch das drin haben, was auch wirklich durch die Funktionalität benötigt wird. Sie haben ja immer noch die Möglichkeit, zumindest in den Kerneln, die wir uns konfiguriert haben, dass Sie Treiber als sogenannte Loadable-Module hinzusetzen, also zur Laufzeit halt eben aus dem Root-Dateisystem noch Treiber installieren können. Ja, mehr kann man zum Kernel eigentlich nicht sagen. Wir halten es so, dass wir ja immer so ein bisschen hinter der aktuellen Kernel-Entwicklung hinterherhinken. Also wir sind momentan bei x86-Systemen bei 2.4.17, bei Strong-Arm-Systemen zwar auch bei 2.4, aber noch ein bisschen unterhalb von 17. Das heißt, es gibt hier nicht die Notwendigkeit, nun ja ganz vorne mitzuschwimmen, weil man ja mit der Funktionalität, die man sich stabil geschaffen hat, eigentlich doch eine sehr, sehr lange Zeit ganz gut leben kann. Die dritte Komponente, der Bootloader, der ist letztendlich dafür verantwortlich, dass das Linux beim Anlegen der Versorgungsspannung gestartet wird. Und hier kann man dazu sagen, wenn es auf einem x86-System passiert, ist der Bootloader relativ einfach. Da können Sie einen Standard-Bootloader verwenden, den Sie letztendlich auch einsetzen würden, wenn Sie Linux von einer Diskette booten würden. Wenn Sie das auf einem Nicht-x86-System machen wollen, wird es etwas komplizierter. Und zwar bedingt dadurch, dass Sie auf einem x86-System grundsätzlich ein BIOS haben. Das heißt, Sie haben in einem PC, und das gilt auch für Embedded x86-Systeme, halt einen Festwertspeicher drin. Da ist das sogenannte BIOS abgelegt, das Basic IO-System. Das ist seit frühesten PC-Kindertagen so. Und dieses BIOS hat unter anderem die Aufgabe, ganz zum Schluss das Betriebssystem zu starten, also einen bestimmten Sektor von einem Bootmedium an eine ganz bestimmte Speicheradresse zu laden und dort hineinzuspringen, wenn ich das mal so laps formulieren darf. Und diese Eigenschaft macht man sich auch beim Booten von Linux zunutze. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn Sie Linux auf Nicht-x86-Systemen einsetzen, also zum Beispiel auf Systemen mit dem Strong-Arm. Dann haben Sie halt leider Gottes die Situation, es gibt dort kein BIOS. Also müssen Sie zunächst mal selber Code entwickeln, der die gesamte Hardware so initialisiert, wie das vom Betriebssystem später benötigt wird. Und das kann sehr, sehr schwierig sein. Und das ist, was ich dazu jetzt sage, auch so ein bisschen etwas aus der Praxis. Diesen Prozess haben wir im letzten Jahr durchlaufen, als wir vorhatten, Linux auf den Strong-Arm zu portieren. Das heißt, Sie sehen hier unten auf der Abbildung halt ein kleines Modul mit einem Strong-Arm-Prozessor. Es sind die vier Chips, die bei uns letztendlich immer eine Rolle spielen. Prozessor, RAM, Festwertspeicher, also Flash und ein Ethernet-Controller. Und wir hatten jetzt halt das Problem, wir haben im Internet einen Linux gefunden, was für ARM-Prozessoren bereits vorbereitet war, also auch für den Strong-Arm. Das lag unter anderem an dem iPack, über den hier ja vorhin auch schon einiges gesagt wurde. Das gab es schon, nur es war ja nicht exakt unsere Hardware. Wir mussten noch einen Ethernet-Treiber reinbringen und wir mussten nun überhaupt das Ganze erstmal in den Flash kriegen. Und insofern haben wir eigentlich zunächst mal sehr viel Zeit aufgewendet, um, wie soll ich das sagen, also einen Hardware-Initialisierungscode zu erstellen. Und was noch viel schwieriger war, diesen Hardware-Initialisierungscode zu testen. Sie müssen es sich ja so vorstellen, wir sind wirklich Leute, also ich arbeite für eine Firma, die kleben wirklich ja leere Chips auf Leiterplatten. Und insofern war zunächst mal zu klären, wie bekommt man überhaupt den Code, den man jetzt entwickelt hat, auf einem Entwicklungssystem, was oben durch den Rechner dargestellt wird, wie bekommt man den überhaupt in so einen Festplattenspeicher rein? Und dafür haben wir uns eine Entwicklungsumgebung geschaffen, die Sie jetzt hier auf der Abbildung sehen. Wir haben dafür ein sogenanntes GTEC-Interface benutzt. Das ist eine Schnittstelle, über die heute eigentlich jeder 32-Bit-Controller verfügt. Also auch PC-Prozessoren hätten die. Die ist eigentlich zum Test eines Prozessors gedacht, zum Test eines Prozessors in der Schaltung. Und über diese GTEC-Schnittstelle, das würde den Rahmen sprengen, wenn ich die jetzt erkläre, über diese GTEC-Schnittstelle haben wir uns einen Mechanismus geschaffen, um den Flash-Chip on board zu programmieren. Das heißt, wir können halt auf dem PC ein Programm übersetzen und der Binary, der dabei rauskommt, wird dann über GTEC in den Flash programmiert und dort lassen wir dann halt einfach ablaufen. Und auf diese Art und Weise haben wir uns zunächst mal unseren Hardware-Initialisierungscode entwickelt und dann, das war der zweite Schritt, einen sogenannten Preloader, wenn Sie so wollen. Also ein Stück Code, was noch vor dem eigentlichen Bootloader läuft und den Bootloader überhaupt erstmal startet. So, und das ist im Großen und Ganzen, wenn man so will, eigentlich die Schwierigkeit gewesen, ein Linux auf eine bestimmte Hardware zu portieren. Das heißt, zusammenfassend gesagt, das Linux war schon da für den ARM-Prozessor, auch für den Strong-Arm, aber eben nicht exakt für unsere Hardware. Und insofern war es halt der Hardware-Setup-Code, der Hardware-Initialisierungscode und der Preloader. So, irgendwann hatten wir halt dann einen Status, dass wir so ein Minimal-Linux laufen hatten, booten konnten, dann konnten wir schon mal die serielle Schnittstelle benutzen und konnten halt eine serielle Konsole erzeugen, konnten mit diesem Linux schon mal kommunizieren. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, das hat dann auch nochmal sehr viel Zeit gekostet, wir hatten unglücklicherweise, wir hatten uns für einen Ethernet-Controller entschieden, der sehr neu war, für den es noch keine Linux-Treiber gab, zumindest nicht für einen 2.4er-Kernel. Und insofern haben wir nochmal sehr viel Zeit aufwenden müssen. Wir hatten halt nur einen 2.2er Ethernet-Treiber und den mussten wir auf 2.4 portieren und das war halt doch reichlich Aufwand, weil zwischen Ethernet-Netzwerken basierend auf 2.2 und 2.4 Linux-Versionen, da liegen doch Welten. Also halten Sie sich das hier einfach als minimale Umgebung für die Linux-Portierung vor Augen. So in etwa wird eine Hardware-Umgebung aussehen, wenn Sie sich selber, die sich selber schaffen müssen, wenn Sie einen Linux auf ein Embedded-System portieren wollen. Damit habe ich dann auch gleich den Übergang. Wenn Sie Ihr Linux dann erstmal laufen haben, wird es einfach. Das heißt, wenn Sie die Möglichkeit haben, sich Ihr Linux zu konfigurieren und das Linux dann letztendlich auf Ihrem Embedded-System ablaufen lassen können, dann haben Sie letztendlich viele Möglichkeiten, wie Sie mit dem Embedded-System kommunizieren. Und das sind dann letztendlich auch die Möglichkeiten, mit denen Sie ja Ihre Programme entwickeln, herunterladen und testen. Das sind Dinge, auf die ich gleich noch komme. Wir schaffen uns grundsätzlich folgende Verbindung, die sehen Sie hier auf der Abbildung eigentlich recht gut. Wir haben in dem Linux, in dem Embedded Linux, haben wir uns grundsätzlich einen Telnet-Server eingebettet, einen FTP-Server und einen Web-Server. So, und als Gegenstücke auf dem Entwicklungssystem brauchen wir dann halt nur den Telnet-Client, den FTP-Client und den HTTP-Client. Also für die Softwareentwicklung selber ist eigentlich nur der Telnet-Client und der FTP-Client notwendig. So, und zwischen beiden Systemen gibt es eigentlich nur eine Ethernet-Verbindung, weil wir ja nun immer diesen Ethernet-Controller haben. Das heißt mit anderen Worten, das Bild, was zurzeit hier auf der Leinwand gezeigt wird, ist eben die Entwicklungsumgebung. Sie entwickeln die Programme für ein Embedded Linux auf Ihrem PC. Die Anforderungen an diesen PC sind grundsätzlich, auf dem muss eigentlich Linux laufen. Es wird sehr, sehr schwierig, wenn Sie das unter anderen Betriebssystemen, also nicht Unix-Betriebssystemen machen wollen. bedingt dadurch, dass halt in Linux von Haus aus der gesamte GNU-Toolchain vorhanden ist. Da komme ich auch mit einer weiteren Folie nochmal gleich darauf zu sprechen. So, und Sie werden gleich sehen, von diesem Entwicklungssystem laden Sie dann halt zum Embedded-System eigentlich nur noch den ausführbaren Binärcode runter und lassen ihn auf dem Embedded-System ablaufen. Sie können, da komme ich nachher auch noch ganz kurz drauf zu sprechen, den sogar über diese Ethernet-Verbindung auch debuggen. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen das bekannt ist, aber den Debugger, der üblicherweise unter Linux benutzt wird, der GDB, der ist von Haus aus auch in der Lage, ein Remote-Debugging zu betreiben. Das heißt, das Programm, was Sie testen, muss nicht auf dem gleichen System wie der GDB ablaufen. Aber dazu habe ich noch zwei Folien, insofern war das jetzt nur ein Vorgriff. Ja, die Entwicklungswerkzeuge. Solange Sie auf dem Embedded-System auch einen x86-Prozessor laufen haben, brauchen Sie gar nichts machen. Alles an Entwicklungswerkzeugen, was Sie minimal benötigen, ist eigentlich in Ihrer Linux-Distribution enthalten. Mit anderen Worten, Sie benutzen einfach den GNU-Toolchain. Das ist primär halt der GCC, also der legendäre GNU-C-Compiler, der typischerweise ja als Frontend für den gesamten Toolchain arbeitet. Das heißt, der startet auch den Linker an, der startet, wenn es sein muss, auch einen Assembler an. Und Sie erzeugen halt mit dem Editor im Grunde genommen ein Quellcode-Programm mit dem Extension C oder auch CC und kriegen nach Ablauf des Toolchains halt eine ausführbare Binärdatei daraus. Da kann man dann vielleicht gleich mal eine kleine Anmerkung dazu machen, die dann aufzeigt, wie man es machen kann. Also wenn Sie schon mal mit dem GCC gearbeitet haben, ihn aus einem Kommandozeilenfenster gestartet haben, dann ist Ihnen vielleicht bekannt, dass es zwei Linkstrategien gibt. Das heißt, Sie können entscheiden, ob Sie statisch oder dynamisch linken. Statisch linken bedeutet, alle Bibliotheken, die zur Laufzeit von Ihrem Programm benötigt werden, werden in den Binary mit eingebunden. Das hat den großen Nachteil, dass der Binary sehr groß wird, weil da halt etlicher Speicherplatz durch Bibliotheken benötigt wird. Die andere Möglichkeit des dynamischen Linkens hat zur Folge, dass es auf dem Zielsystem, wo der Binary, der Executable, also das ausführbare Programm letztendlich ablaufen soll, dass es auf diesem Zielsystem Laufzeitbibliotheken geben muss, sogenannte dynamische Laufzeitbibliotheken, aus denen sich das Programm zur Laufzeit die Funktionen rausholt. Und genau diesen Weg benutzen wir. Das heißt, wir haben auf dem Zielsystem und auf dem Entwicklungssystem die sogenannte glib C vorliegen, also die GNU-C-Library, und zwar müssen wir da nur auf Versionsgleichheit achten. Also wenn das Entwicklungssystem zum Beispiel mit der glibc 2.2 arbeitet, dann sollte die auf dem Embedded-System auch vorhanden sein, sonst gibt es Probleme mit einem dynamisch gelinkten Programm. Das heißt, es gibt eine Fehlermeldung ganz konkret. So, summa summarum, der Toolchain, den Sie hier sehen, ist eigentlich der einzige, den Sie brauchen, um ein Embedded-System zu programmieren. Bei Embedded-Systemen ist es primär so, dass sie in C bzw. in C++ programmiert werden. Das sind also die beiden zurzeit noch dominanten Programmiersprachen. Eine relativ starke Verbreitung hat neuerdings auch schon Java bei der Programmierung von Embedded-Systemen. Skriptsprachen spielen vielleicht nur im Zusammenhang mit Embedded-Web-Servern eine Rolle. Primär gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Programmierung halt in C erfolgt. Und damit ist dann auch gleich der Brückenschlag geschaffen, was muss ich tun, wenn mein Embedded-System halt eben nicht unter einem x86-Prozessor abläuft. Dann wäre die Antwort, muss ich mir den GNU-Toolchain als sogenannten Cross-Toolchain beschaffen. Also für das Beispiel Strong-Arm-Prozessor ist es letztendlich so, dass es von der GNU dafür dann auch einen Cross-Compiler gibt, das heißt ein GNU C Cross-Compiler, der läuft auf Ihrem x86 basierendem Linux-System ab, erzeugt aber eben Code, den Sie nicht auf Ihrem x86 ausführen können, sondern den Sie auf einem Strong-Arm-System ausführen müssen. Und dann spricht man halt üblicherweise von einer Cross-Entwicklung. Ja, und insofern kann man sagen, der Toolchain ist eigentlich der gleiche wie halt bei einem normalen Linux. Also x86 an beiden Enden, Entwicklungssystem und Embedded-System, nur halt man muss ihn sich explizit beschaffen. Das ist in der Regel durch einen einfachen Download im Internet möglich. Man muss sich nur darauf einstellen, dass man halt sehr viele Megabytes bewegen muss. Also die Binärdateien sind, soweit ich das im Kopf habe, in etwa 85 MB groß, wenn man sich so einen GNU-C-Cross-Compiler für ARM-Prozessoren beschafft. Ansonsten genau die gleiche Qualität wie Sie das auch von dem x86 GNU-C-Compiler kennen, also hochentwickelt, hochgradig stabil, hochgradig optimierend. Ja, hier ist das nochmal kurz zusammengefasst und an einem kleinen Beispiel demonstriert worden, dass man ja das zentrale Element der Entwicklungswerkzeuge, dass man halt da halt eben den GCC betrachtet, der in der Lage ist, aus einem C-Quellcode einen ausführbaren Binärcode zu machen, also den sogenannten Executable. Der wird üblicherweise in einer Kommandozeile gestartet, hier sehen Sie das mal, und erzeugt halt eine Binärdatei. Und solange Sie Zielsystem und also Embedded-System und Entwicklungssystem mit gleichem Prozessor benutzen, können Sie das Programm typischerweise dann sogar schon auf dem Entwicklungssystem testen. Das heißt, der Binary ist auf beiden Systemen lauffähig. Das symbolisiert nur nochmal, dass üblicherweise ein Programm aus einzelnen Modulen besteht, die durch den Linker zusammengefügt werden. Der Linker wiederum wird selber durch den GCC angestartet, den kann man manuell anstarten, muss es aber nicht. In der Regel befasst man sich nur mit dem GCC, so wie ich das vorhin ja auch schon erwähnt habe. Was vielleicht noch zum Tragen kommt, es kann bei Embedded-Systemen durchaus sein, dass man sogar, ich sagte statisches Linken, dynamisches Linken, es kann durchaus sein, dass man sogar mit beiden Link-Strategien arbeitet, dass man halt einen Teil der Bibliotheken als dynamische Bibliotheken hat und einen Teil der Bibliotheksfunktionen, die man wirklich ganz, ganz selten benutzt, also die man vielleicht wirklich nur in einem Programm braucht, die linkt man dann in dieses Programm einfach statisch rein, um wiederum Ressourcenplatz auf dem Embedded-System zu sparen. So, hier ist es halt mal gezeigt mit dem Cross-Toolchain. Also wir haben den halt mal aus dem Internet geladen und stellen den im Rahmen unserer Systeme auch zur Verfügung. Das ist halt ein großes Archiv. Das kann man entpacken und anschließend kann man den anstarten. Das kann man oben in der blauen Zeile sehen. Also ARM-Linux-GCC, also was man ziemlich im rechten Bereich oben in der ersten Zeile sieht, das ist der Aufruf eines GCC-Compilers, der Code für einen ARM-Prozessor unter Linux erzeugt. Und das ist letztendlich ja auch wieder so ein Hallo-Welt-Beispiel, was hier übersetzt wird, was man dann aber nicht mehr auf dem Entwicklungssystem ausführen kann, weil es ein sogenannter ARM-11-Binary wäre. 11, das ist der Name eines Binärformates, was bei Linux benutzt wird, um zum Beispiel ausführbare Programme zu betiteln. Also es ist eine Strukturdefinition, wenn Sie so wollen. So, was an dieser Stelle eigentlich nur klar sein sollte, ist, Sie übersetzen einen Quellcode, einen C-Quellcode in ein ausführbares Programm auf einem Entwicklungssystem. Sie benutzen als Entwicklungswerkzeug dafür bis zu diesem Punkt halt nur den GCC, entweder als sogenannte Native-Version oder als Cross-Version. So, der zweite Teil der Entwicklungswerkzeuge wäre, wie kriegen Sie jetzt das ausführbare Programm, was auf Ihrem Entwicklungssystem vorliegt, wie kriegen Sie das auf Ihr Embedded-System? Die Antwort hierzu habe ich im Vorfeld im Grunde genommen schon gegeben, obwohl ich die Frage da noch gar nicht gestellt hatte. Dafür benutzen Sie im einfachsten Fall FTP. FTP ist ein TCP-IP-Service, das steht für File-Transfer-Protokoll. Und das ist ein Server-Client-orientiertes Protokoll, welches Ihnen die Funktionalität bietet, eine Datei von einem Rechner zu einem anderen Rechner zu übertragen. Im einfachsten Fall arbeitet FTP wirklich mit Kommandozeilen. So wie Sie das hier sehen, alles, was ich hier blau eingefärbt habe, sind die Kommandos, die ich eingetippt habe. Das heißt, ich habe halt ein Konsolfenster geöffnet und habe zunächst mal FTP 192, 168, 0, 126 eingetippt. Dieses Kommando erzeugt eine FTP-Verbindung zu einem Server. Die Zahlenkolonne ist die IP-Adresse. Das denke ich, mit IP-Adressen hatten Sie sicherlich schon mal zu tun. In diesem Fall hat mein Embedded-System die IP-Adresse 192.168.0.126. Danach meldet sich dann auch der FTP-Server meines Embedded-Systems. Das heißt, die weiteren Ausgaben sind bereits durch diesen FTP-Server verursacht worden. Ich muss mich dann anmelden. Dafür habe ich hier den Benutzernamen Gast benutzt. und ich kann dann sogenannte FTP-Kommandos ausführen. Und das einfachste FTP-Kommando wäre in diesem Fall PUT, Dateiname, und damit übertrage ich halt eine Datei vom Entwicklungssystem zum Embedded-System. Ich muss an der Stelle gleich dazu sagen, wenn Sie auf Ihrem PC, also zum Beispiel ja, eine Linux-Distribution installiert haben, die den KDE-Desktop benutzt, dann haben Sie üblicherweise KDE 2 mit dem Conqueror, wenn es eine neuere Installation ist, und dann müssen Sie sich sowas gar nicht merken, dann könnten Sie sogar den Conqueror per Drag und Drop benutzen. Das heißt, Sie könnten zwei Fenster aufmachen. Das eine ist im Grunde genommen der Conqueror auf Ihrer lokales Dateisystem, auf dem Entwicklungssystem, und das zweite wäre der Conqueror als FTP-Client, was problemlos möglich ist, und dann können Sie wirklich mit der Maus die Datei Test 1 von einem Fenster ins andere Fenster ziehen und schwuppdiwupp liegt die dann halt auf dem Embedded-System in der REMDIS vor und kann dort ausgeführt werden. Das letzte Kommando ist nur dieses By, das beendet die FTP-Verbindung wieder. Also diese Folie soll eigentlich nur symbolisieren, das zweite Entwicklungswerkzeug beziehungsweise der zweite Entwicklungsschritt neben dem GNU-C-Compiler wäre dann halt eben FTP, um die Dateien vom Entwicklungssystem zum Embedded-System zu transferieren. Ich kann an der Stelle auch gleich erwähnen, wer sich ein bisschen besser mit Linux auskennt, der kann FTP auch durch NFS ersetzen, durch das Network File System, was letztendlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten bietet und viel komfortabler benutzt werden kann, als das bei FTP der Fall ist. Das sei nur an dieser Stelle mal erwähnt. So, der zweite Punkt ist, Sie müssen bei den Entwicklungsschritten, Sie haben jetzt Ihr ausführbares Binärprogramm erzeugt, Sie haben Ihr ausführbares Binärprogramm per FTP zum Embedded-System übertragen und es dort auf einer REMDIS abgelegt. Und nun müssen Sie eventuell dieses Programm zunächst mal starten oder anderweitig mit diesem Programm kommunizieren oder auch anderweitig mit dem Embedded-System kommunizieren. Und dafür benutzen wir typischerweise Telnet. Telnet ist ebenfalls ein TCP-IP-Service, der ja wiederum aus einem Client und einem Server besteht. Ich hatte ja auf den Folien zuvor schon verdeutlicht, dass wir halt immer einen Telnet-Server in das Embedded Linux reingebaut haben. Und insofern muss ich halt auf meinem Entwicklungssystem jetzt nur einen Telnet-Client aktivieren. Der ist in der Regel standardmäßig vorhanden durch die Installation einer Linux-Distribution. Und auf dieser Folie versuche ich halt mal zum Ausdruck zu bringen, was ich tun muss, um eine Telnet-Verbindung aufzubauen. Ähnlich wie bei FTP muss ich hier wieder die IP-Adresse eingeben. Also ich öffne ein Konsolenfenster, tippe ein Telnet. Dadurch würde ich den Telnet-Client aktivieren und dann halt eben in diesem Fall die IP-Adresse des Embedded-Systems. Die ist gleich wie bei FTP, anders kann es nicht sein. Und danach meldet sich dann halt das Embedded-System, das ist diese Meldung da mit dem SSV Embedded Linux und dem, was da noch folgt, dann melde ich mich an als Gast und dann kann ich halt eben, ja, wie ich das in einer normalen Konsole auch gewöhnt bin, Telnet-Kommandos an das Embedded-System übergeben und die werden dort ausgeführt. Hier ist ein ganz einfaches Beispiel für das Ändern der Attribute. Das ist so eine Sache, das ist aber nur von untergeordneter Wichtigkeit, durch den FTP-File-Transfer kann es passieren, dass Ihnen der Executable-Attribut verloren geht. Also das, was Sie hier links sehen in einem Linux-Inhaltsverzeichnis, sind ja typischerweise die Attribute. X steht für Executable und durch den FTP-File-Transfer über unterschiedliche Dateisystemgrenzen hinweg kann das verloren gehen und hier wird halt einfach mit dem Change Mode plus X Test 1 der Attribut wiederhergestellt. Ansonsten wird dieses kleine Testprogramm angestartet und es erzeugt halt eine Ausgabe, die hier rot dargestellt wurde. Das ist die deutsche Übersetzung dieses berühmten Hello World Programms. Und ja, das waren dann eigentlich die Schritte. GNU-Toolchain ablaufen lassen, um einen ausführbaren Binary zu bekommen, per FTP zum Embedded System transferieren und per Telnet ja, das Ganze anstarten oder halt eben auch sonst wie mit dem Embedded-System kommunizieren. Der nächste Punkt wäre der, ich hatte es bereits erwähnt, dass Programme nun mal ja, durch die Eigenschaft gekennzeichnet sind, sie laufen nie auf Anhieb so, wie sie laufen sollten. Insofern müssen Sie sich Testmöglichkeiten schaffen. Dafür wird üblicherweise der GDB benutzt. Ich weiß gar nicht, wieso das hier auf dem aussetzt. Dafür wird unter Linux üblicherweise der GDB benutzt und ich sagte bereits vorhin, Der GDB bietet Ihnen die Möglichkeit, auch remote zu debuggen über eine Ethernet-Verbindung. Nicht nur über eine Ethernet-Verbindung, das geht auch über eine ganz normale serielle Schnittstellenverbindung. Und genau diese Eigenschaft machen wir uns zunutze. Wir nutzen halt auf dem Embedded-System eine kleine Komponente, die nennt sich GDB-Server. Und durch das Zusammenspiel zwischen GDB-Server und GDB entsteht letztendlich eine Situation, dass Sie, wie soll ich sagen, wirklich das Programm mit der GDB-Oberfläche ferngesteuert auf dem Embedded-System ablaufen lassen können, dass Sie Ihre Boot-Strategie umsetzen können. Sie setzen halt Haltepunkte in das Programm, Sie lassen das Programm bis zu einem Haltepunkt auf dem Embedded-System ablaufen und Sie schauen dann in das Programm rein. Für diejenigen, welchen die mit oder Ihnen, die mit GDB noch nichts zu tun hatten, wenn Sie auf diese Art und Weise mit dem GDB arbeiten wollen, müssen Sie ein paar Kommandos auswendig lernen. Die sehen Sie hier zusammengefasst. Das sind so aus meiner Sicht die wichtigsten, die man kennen muss, wenn man den GDB von Hand bedient. Ich will jetzt nicht einzeln auf die Kommandos eingehen. Also GDB hat natürlich noch viel mehr Kommandos. GDB ist eines der komplexesten Programme überhaupt aus meiner Sicht, die durch die GNU angeboten werden. Und nicht umsonst hat der Herr Steilmann ja auch ein dickes Buch über den GDB geschrieben. Nur, sag ich mal, für einfache Debugging-Aufgaben reichen eigentlich doch relativ wenig Kommandos. Diejenigen, die, ja, hier ist es halt nochmal in einer Folie verdeutlicht, das ist so eine Debug-Session mit dem GDB für ein Trivialprogramm, was wirklich keinen praktischen Nutzen hat. Nur um mal so eine Boot-Strategie zu zeigen, typischerweise halt eben Haltepunkte an markante Stellen setzen. Ich vergaß zu erwähnen, für diejenigen, die den GDB nicht kennen, Sie debuggen selbstverständlich auf C-Quellcode-Ebene. Also nicht so, dass Sie Speicheradressen oder sowas auswendig lernen müssen, sondern der GDB ist halt ein Quellcode-Debugger. Sie können also wirklich den Haltepunkt auf C-Zeilen-Niveau versetzen. Also Sie können sagen, in die C-Zeile 17 in Ihrem Listing, da soll ein Haltepunkt rein und dann hält er auch genau an der Zeile 17. Und Sie können dann sogar Variablen inspizieren durch Angabe des Variablen-Namens. Also Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, wo die Variable steht, sondern Sie geben einfach den Namen an. Hier ist es nochmal verdeutlicht. Das heißt, Sie hätten, wenn Sie den GDB und den GDB-Server ablaufen lassen, so wie ich das hier eben vorgetragen habe, zwei Fenster auf Ihrem Entwicklungssystem auf. Das eine wäre halt ein Konsolfenster Entwicklungssystem mit GDB, was ich hier rot gekennzeichnet habe. Das zweite wäre halt ein Telnet-Client, in dem Sie halt den GDB-Server ablaufen lassen. Das kann man hier auch sehen. Ich habe den GDB-Server gestartet und habe ihm halt gesagt, welches Programm er debuggen soll. Der meldet sich dann halt mit ein paar Ausgaben und dann läuft das Programm halt unter der Kontrolle des GDB-Servers ab und ich kann das Ganze durch den GDB fernsteuern. Eine sehr komfortable Sache, mit der man wirklich sehr, sehr komplexe Dinge bewältigen kann. Das Einzige, was viele halt stört, ist, dass der GDB typischerweise durch Kommandozeilen-Kommandos bedient wird. Das kann ja recht kompliziert sein, da kann ich dann aber gleich zum Trost einfließen lassen. Es gibt halt typischerweise auf dem Desktop etliche Tools, die sich über den GDB drüber legen und die Bedienung mit einer Maus ermöglichen. Eines dieser Tools trägt den Namen DDD, der Data Display Debugger, ein anderes KDBG. Das sind Oberflächen, die sich, wie Sie das hier auch sehen können, die zwar den GDB benutzen, die Ihnen aber letztendlich das Debugging mit der Maus ermöglichen, also per Drag and Drop. Das heißt, Sie können wirklich einen Breakpoint auf eine Quellcode-Zeile setzen, mit der Maus klicken auf die Maustaste, auf die rechte, und schwuppdiwupp haben Sie einen Haltepunkt gesetzt und lassen dann im Großen und Ganzen den Debugger bis zu diesem Haltepunkt laufen. Halt, das war die letzte Folie zum Debugging. Und können dann am Haltepunkt auch über diesen über dieses komfortable Benutzerinterface das Ganze auseinandernehmen, indem Sie in Variablen reingucken. zusammenfassen zu den Entwicklungswerkzeugen. Sie haben gesehen GNU-Toolchain, FTP, Telnet, das eine für den File-Transfer, das andere, um mit dem Embedded-System zu kommunizieren und zu guter Letzt halt den GDB, mit dem GDB-Server. Mehr brauchen Sie aus meiner Sicht an Entwicklungswerkzeugen eigentlich nicht, um ein Embedded-System unter Linux zu programmieren. Es mag immer wieder noch Grenzsituationen geben, wo das vielleicht nicht ausreichen sollte. Sie wissen vielleicht, dass es für einige 32-Bit-Prozessoren dann auch sogenannte In-Circuit-Emulatoren gibt. Wenn Sie an ganz kritische, ja sag ich mal, Zeitsituationen, also Situationen hinsichtlich des Zeitverhaltens stoßen, wo dann vielleicht spezielle Hilfsmittel erforderlich wären, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin. Ja, um einfach mal folienmäßig zum Schluss zu kommen, so sieht bei uns zum Beispiel so ein Starter-Kit mit so einem Dillnet-PC aus. Für diejenigen, die das noch vertiefen wollen, ich habe zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben, das ist Ende im Herbst letzten Jahres erschienen, im Francis Verlag, wo ich ja so ein bisschen aufzeige, wie man Linux auf Embedded-Systemen einsetzen kann und unter anderem nochmal aufzeige, wie wird ein Entwicklungssystem aufgebaut, wie sind die einzelnen Entwicklungsschritte, die ich jetzt hier doch ziemlich komprimiert vorgeführt habe und ja letztendlich, wie werden Linux-Anwendungen überhaupt programmiert? Weil man muss sich an der Stelle noch eins vor Augen halten, ein Programm für ein Embedded-System ist in keiner Weise mit dem Programm für einen PC vergleichbar. Das heißt, Sie haben es mit ganz anderen Aufstellungen, mit ganz anderen Aufgabenstellungen zu tun. Ich sag mal, wenn Sie ein PC-Programm erschreiben, dann ist es recht häufig der Fall, dass Sie auf irgendeine Datenbank zugreifen und diese Daten irgendwie über ein Benutzerinterface visualisieren. Bei einem Embedded-System wird es die Regel sein, dass Sie mit Ihrem Programm zum Beispiel direkt auf IO-Ports zugreifen, weil Sie mit dem Embedded-System ja was ganz anderes machen und Sie werden feststellen, dass Sie auf ganz andere Probleme stoßen. Sie wollen, ich sage das mal so ganz laps, vielleicht nur mal ein Lämpchen blinken lassen unter Linux. Das heißt, Sie müssen herausfinden, wie kann ich unter der Kontrolle des Betriebssystems auf eine bestimmte IO-Adresse zugreifen. Das hört sich zunächst mal einfach an, aber Sie werden sehr schnell merken, dass Ihnen die Sicherheitsmechanismen des Betriebssystems in die Quere kommen. Normalerweise ist es so, dass das Betriebssysteme wie Linux halt eben die Hardware-Ressourcen schützen und nun wollen Sie aber diesen Schutzmechanismus eventuell übergehen, ohne dass Sie einen kompletten Treiber dafür entwickeln. Und das sind halt Problematiken, die ich in dem Buch abhandle. Ich komme kurz zum Ende und gehe dann auf Ihre Fragen ein. Also für diejenigen, die das einmal sehen wollen, ich kann das hier auf dem Tisch kurz vorführen. Ich kann so ein Embedded-System mal hochbooten. Ich kann kurz eine Telnet-Verbindung zeigen und ich kann kurz eine FTP-Verbindung zeigen. Ich denke, aufgrund der Zeit mache ich Ihnen einfach das Angebot. Diejenigen, die das interessiert, können nach vorne kommen. Ich zeige das mal kurz. Ich müsste nämlich dummerweise meinen Rechner auch nochmal neu booten, damit er die Netzwerkverbindung erkennt. Und da auf meinem Rechner ein Betriebssystem läuft, was länger fürs Booten braucht, kann das zumindest 3 Minuten dauern. Ja, bis zu diesem Punkt, wie gesagt, der Teil des Vortrages. Vielleicht noch als Angebot, wenn jemand die Folien haben möchte, Sie finden meine E-Mail-Adresse in dem kleinen Tagungsband, schicken Sie mir eine E-Mail, ich schicke Ihnen die Folien. Wenn jemand das Ganze jetzt einmal kurz live sehen möchte, kann er nach vorne kommen, dann zeige ich das gerne. Ansonsten gilt, ja, stellen Sie Fragen. Sie hatten eine. Die Folie vorher, mit dem Buch. Die? Ja, das ist so ein Workshop, den wir anbieten. Das ist halt so ein Embedded Linux Workshop, wo man halt tatsächlich mal ausprobieren kann, wie die Dinge programmiert werden. Das ist, sag ich mal, ja, für Leute, denke ich, interessant, die konkrete Projekte vorhaben, ne, und jetzt, sagen wir mal, Einarbeitungszeit sparen wollen und es gibt 2 Möglichkeiten. Sie fuchsen sich selber in diese Thematik rein. Das dauert halt ein klein bisschen. Die 2. Möglichkeit ist, Sie kaufen sich irgendwie Wissen dazu. Und so ein Workshop ist halt eine Basis, um letztendlich Zeit zu sparen. Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, nachher sind wir nicht fest. Ich habe mit vertrieblichen Dingen da wenig zu tun. Größenordnung, ich sage jetzt mal so für 2 Tage 1000 Euro so über den Daumen. Aber. Nee, das ist teilnehmerbezogen, weil das also ganz kleine Gruppen sind, also maximal 6 Leute. Das ist Und das soll ja wirklich ein Workshop haben sein, also wo auch bestimmte Aufgaben dann programmiert werden. Da kommt TCP-IP-Programmierung drin vor, da wird auch CGI-Programmierung durchgeführt, also ein Embedded Web Server programmiert, um jetzt wirklich, sagen wir mal, so also einen digitalen Eingang über einen Webserver abzufragen und dann mit einem Browser zu visualisieren. Also das geht schon sehr in die Tiefe. Das ist also, glaube ich, wirklich nur für Leute geeignet, die also eine ganz konkrete Anwendung auch vor Augen haben. Ja, dann wissen Sie zumindest anschließend, wie man es macht. Ja. Also wie man hardwaremäßig eine Webcam anschließen könnte und wie man zum Beispiel ein Bild captured im Groben jetzt, also mit welchen Technologien man arbeiten müsste und das digitalisiert. Gilt das als beantwortet jetzt? Ja, ja, ich fange mal, ich gehe der Reihe nach, dann Sie jetzt, ja. 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 Ja.
Das heißt, dann müsste dieselbe Verbindung auf dem Controller realisiert sein.
Also es ist bei den 32-Bit-Controllern so, dass sie eigentlich grundsätzlich eine serielle Schnittstelle haben sie immer drauf.
Jetzt
haben
Sie eigentlich fragen, geht es da unter Geschwindigkeit PC-mäßig, findet man heutzutage ja kaum noch mehr als 150 Kilobyte.
Ja.
Bei auch unter 460.
Ja. Das hängt immer von dem jeweiligen Controller-Chip ab. Also da kann es aus meiner Sicht jetzt keine pauschale Antwort geben. Also erstmal bei PCs ist es ja teilweise so, dass sie schon bei 115 Kilobit durch das Betriebssystem bedingten Problem haben. Und bei den Controllern ist es so, dass sie wirklich individuell ins Datenblatt des Controllers schauen müssten, was ihnen der Hersteller da spezifiziert. Ja, es gibt sowas auf jeden Fall. Also die gehen sogar bis in den Megabit-Bereich hinein bei kleinen Mikrocontrollern. Also da sind mittlerweile auch 2 oder mehr Megabit möglich. Was sie letztendlich softwaremäßig daraus machen, das ist dann wieder eine andere Sache. Ne? Aber hardwaremäßig ist das ja keine spannende Aufgabe, jetzt mit mehreren Megabit irgendwie einen seriellen Datenstrom zu generieren. Auch bei den Mikrocontrollern unterschätzen Sie die mal nicht. Also das sind mittlerweile wirklich hochleistungsfähige kleine Siliziumstückchen. Im PC-Bereich muss man sagen, ist die R2-2-Schnittstelle ja eigentlich schon auf dem Weg nach unten, weil sie durch USB abgelöst wird. Also insofern denke ich, wird da wohl kaum noch was an Weiterentwicklung passieren. Da haben sie irgendwann nur noch das USB. Das war's dann. Beantwortet? Bitte. Dann Sie. Ja, also wir haben also das aus meiner Sicht, halt genau verkehrt rum, dieses Kit, was Sie hier gesehen haben, das fängt bei 256 Euro an, da ist dann also zuzüglich Steuer, da ist dann halt so ein Modul bei, da ist ein komplettes vorkonfiguriertes Linux dabei und da ist dann so ein Trägerboard, was Sie unten rechts sehen. Das können Sie zusammenstöpseln und dann können Sie wirklich, das basiert dann auf einem x86, und dann können Sie mit Ihrem GNU-Toolchain Ihres SUSE-Linux halt ein Hallo Welt schreiben, laden das per FTP runter. Also das kriegen Sie wirklich innerhalb von 30 Minuten angeworfen, sage ich mal so. Und wenn Sie, sagen wir mal so, Ihre Kaffeemaschine jetzt per Webbrowser überwachen wollen, können Sie da so einen kleinen Temperatursensor ranlöten, darum auch diese freie Fläche da, das ist sogenannte Lochrasterfläche, also wo so Elektroniker eigene Schaltungsfunktionalität implementieren können. Dann können Sie einen Temperatursensor in Ihre Kaffeemaschine einbauen und können über einen Webbrowser halt messen, welche Gehäuseinnentemperatur Ihre Kaffeemaschine hat. Beantwortet? Weitere Fragen?
Halt.
Ja, kann man. Davon leben wir übrigens, von diesem Verkauf. Also die Webadresse für diese Module ist www.dillnetpc.com. Also diese Module nennen sich Dillnet-PC, allerdings bei der Webadresse den Schrägstrich weglassen. Also nur dillnetpc.com, das ist die Webadresse für diese Module. Wenn Sie die vergessen, wie gesagt, schicken Sie mir eine E-Mail, fragen Sie nach der Webadresse, kriegen Sie auch die. So, wo war jetzt die nächste Frage? Ja. Das ist ein Tuck teurer. Ich weiß, das liegt so bei 400 Euro. Ja, weil da wesentlich mehr Ressourcen drauf sind. Also der ARM hat dann 100 Megabit Ethernet-Controller. Der hat 32, also hier sind 2 Megabyte Flash und 8 Megabyte DRAM drauf. Und bei dem ARM sind dann 32 Megabyte DRAM drauf, SDRAM, also sehr schnelles DRAM, und 16 Megabyte Flash. Und der Prozessor selber läuft halt auch mit 206 Megahertz und dieses Ding läuft mit 33 Megahertz. das Phänomenale, also was mich an dem Arm beeindruckt, zumindest wenn er unter Linux läuft, Sie spüren keine Erwärmung. Also wenn Sie den unter Linux den ganzen Tag laufen lassen bei 206 MHz und den Finger drauflegen, nichts. Also das liegt halt daran, Linux hält den Prozessor halt auch immer wieder an, weil der Prozessmanager merkt, Prozessor haben nichts zu tun. Also stoppt er den Prozessor für ein paar Millisekunden, stellt sich eine Eieruhr. Also Frage zum Preis beantwortet. Ne? Wenn Sie es genau wissen wollen, müssen Sie mir eine E-Mail schicken, dann kann ich das klären. Ja? Ja. Also die Controllerplatine, also diese, so wie sie da jetzt links zu sehen ist, das beginnt in kleinen Stückzahlen bei ungefähr 150 Euro. Das war, was ich am Eingangs auch sagte, das war auch der Grund, also diesen Zielpreis hatten wir damals in D-Mark vor Augen und das war eben der Grund, warum für uns so Betriebssysteme wie Windows CE oder es gibt ja halt im Echtzeitbereich noch sehr tolle Sachen, QNX, VxWorks, wo immer TCP-IP-Stacks und alles drin waren, die kamen für uns definitiv nicht in Frage, weil die teilweise wirklich 50% auf den Hardwarepreis als Aufschlag zur Folge gehabt hätten. Und insofern haben wir uns, wie ich das heute auch nach wie vor für richtig halte, dann für Linux entschieden. Ja. Das waren jetzt gleich ganz viele Fragen auf einmal. Also ich fange jetzt mal an, einiges aufzugreifen. Sagen Sie mir, was ich vergessen habe. Also RT-Linux. Ganz allgemein, Linux ist von Haus aus eben nicht echtzeitfähig. Den meisten ist das bekannt. Sie haben es aber bei diesen Embedded-Systemen teilweise mit echtzeitkritischen Aufgaben zu tun. Das heißt, Sie kriegen halt eine Zustandsänderung an einem digitalen Eingang und müssen wirklich innerhalb einer genau definierten Zeit, also der Worst Case muss bekannt sein, müssen Sie darauf reagieren. Das kann Linux normalerweise nicht. Und insofern gibt es halt Echtzeitaufsätze für Linux. Das ist einmal das RT-Linux von FSM Labs und dann gibt es noch das RATAI, das ist so eine Geschichte aus Italien. Es gibt auch noch andere. Die sind beide in der x86-Variante problemlos einsetzbar. Also auf der CD-ROM ist sogar eine RT-Linux-Portierung drauf. Das hat ein Kunde von uns mal durchgeführt und das hat das zur Verfügung gestellt. Ein bisschen schwieriger wird das bei dem ARM. RATAI wird gerade auf den ARM portiert, ist mein Erkenntnisstand, und das RT-Linux für den ARM-Prozessor gibt es noch gar nicht. Und das RT-Linux ist momentan sowieso so ein bisschen in Verruf geraten, und zwar durch so eine Patentgeschichte, also auf dieses Verfahren, wie Linux im Nachhinein echtzeitfähig gemacht wird. Das ist sehr trickreich, also da wird so die Schnittstelle zwischen Hardware und dem normalen Linux aufgeschnitten und etwas zwischen gepflanzt. Darauf gibt es ein Patent, was diese Leute von diesem FSM Labs halten. Und da hat es im letzten Jahr doch einige Reibereien gegeben und da hat es, glaube ich, auch das ein oder andere böse Wort in der Linux-Szene gegeben. Also es ist zumindest dabei, das RT-Linux. Das RATAI gibt es halt dafür, solange es x86 ist. Schwierig wird es in dem Moment, wo Sie auf ARM gehen. Das war das eine. Das zweite, was Sie gefragt haben, waren die Ressourcen, soweit ich mich jetzt erinnere. Also es ist so, dass Sie der größte Binary, den Sie noch erzeugen können in dieser Minimalversion, der kann ungefähr 350 KB groß sein. Wohlgemerkt, dynamisch gelinkt. Das ist sehr viel, wenn ich das zunächst mal so sagen darf. Also um Ihnen da mal eine Größenordnung zu geben. Wenn Sie ein Programm schreiben, was auf der einen Seite ein Ethernet-Socket, ein TCP-Socket hat und jetzt Daten entgegennimmt und die auf der anderen Seite über eine serielle Schnittstelle ausgibt, dann ist so ein Programm, wenn Sie das in C programmieren, übersetzen, dynamisch linken, dann sind das vielleicht gerade mal 20.000 bis 40.000 Byte. Also insofern können Sie sich jetzt in etwa vorstellen, welche Größenordnung das ausmacht. Bei dem Strongarm ist es so, also um mal das Maximum zu zeigen, wo wir halt 16 Megabyte Flash haben, dass momentan 12 Megabyte von den 16 Megabyte gänzlich ungenutzt sind. Reicht Ihnen das zunächst mal als Antwort? Was war jetzt in Ihrer Frage noch enthalten? Ja. Ja, gibt es. Ja, und zwar, wenn Sie das genau wissen wollen, ich habe so eine kleine Tabelle, da habe ich mal alle Webadressen zusammengetragen, wo man den jeweiligen Quellcode für Linux in Abhängigkeit von dem Prozessor findet. Und zwar für die Dragon Balls, die 68000er, die in den PDAs drin sind. Also als PDA ist ja sehr verbreitet diese Palm-Geschichte. Und da gibt es also jede Menge Portierungen drauf. Und für Coolfire gibt es auch Portierungen. Also 68000 ist bestens ausgestattet. Das sind dann allerdings alles die MMO-losen Linux-Derivate, also sprich das mit C-Linux. Beantwortet? Ich müsste Ihnen zumailen. Wie gesagt, mailen Sie mich an, dann kriegen Sie die Tabelle, die habe ich in einem ganz anderen, in einem Fachbeitrag drin. Die ist vor ein paar Wochen veröffentlicht worden auf so einer Elektronikmesse in dem Tagungsband der Design und Elektronik auf der Embedded Systems in Nürnberg. Melde ich Ihnen aber zu, die Tabelle, ist kein Problem. Und den Rest auch. Weitere Fragen? Ja, richtig. Den nutzen wir auch, ja.
Wie schaltet er durch? Also, welche, wie schnell kann man zum Beispiel etwas polen?
Also, der IO-Perm-Befehl ist nur bei x86-Embedded-Controllern anwendbar. Und zwar als Hintergrund für diejenigen, denen das jetzt gar nichts sagt, x86-Prozessoren haben zwei Adressräume. Das eine ist der Speicheradressraum, das andere ist der IO-Adressraum. Und mit diesem IO-Perm können Sie sich eine IO-Adresse aus dem Bereich von 0 bis 3 FF hexadezimal in Ihren User Space mappen. Und im Großen und Ganzen sagen Sie dem Linux einfach, ich will direkt durchgreifen, was Sie auch tun. Sie greifen direkt auf die IO-Adresse und Linux guckt gnädigerweise darüber hinweg und Sie kriegen keine Schutzverletzung. Also so muss man sich das vorstellen. Schwieriger wird es, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf einen ARM-Prozessor gehen. Da wären nämlich sämtliche IO-Ports speichergemappt. Das heißt, die besitzen Speicheradressen und da müssen Sie dann eine ganz andere, ein ganz anderes Verfahren anwenden. Falls Sie das interessiert, können Sie hier gleich nach vorne kommen. Da könnte ich Ihnen ein Beispielprogramm zeigen, was ich auf dem Notebook habe. Das ist Ihrem Programm zugeordnet. Und zwar, einen Benutzer können Sie leider Gottes nicht sagen, weil um ein Programm auszuführen, mit welches IO-Perm benutzt, müssen Sie Super-User-Rechte haben, also Administratorrechte. Sie müssen sich, weil wenn Sie es als normaler User starten, als Gast oder sowas, kriegen Sie eine Schutzverletzung. Und Sie müssen sich erst auf Ihrem System als Administrator anmelden und dann können Sie es starten. Also insofern ist es auf den Administrator beschränkt. Nur der darf Programme starten, die IO-Perm beinhalten.
Also vom Administrator kann es nicht auf einen User.
Genau genommen nicht. Also es gibt noch eine Scheunentorregelung, aber dann kann man nicht mehr von Sicherheitskonzepten sprechen und dann könnte es jeder, weil man, da gibt es noch so ein ganz fieses Bit, was man setzen kann und dann, das ist, ja, aber dann kann man eigentlich, dann kann es wirklich jeder. Dann muss man nicht mehr Administrator sein, um es anzustarten. Aber dann haben Sie auch keinerlei Sicherheitsmechanismen mehr, was teilweise bei Embedded-Systemen aber auch nicht ganz so dramatisch ist. Weitere Fragen? Gut, ja, dann danke für... Ja.
Gibt es auch Schulungen oder Ausbildungen, die IT-Systeme in der Ausbildung oder Informatikkaufleute?
Sie meinen die jetzt Embedded Linux schulen, oder?
Ja.
Also ich denke, na, also da muss ich wirklich passen. Also in der Szene kenne ich mich jetzt nicht so aus. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, inwieweit das bis in die Ausbildungseinrichtungen schon vorgedrungen ist. Sie müssen sich vor Augen halten, das mit dem Embedded Linux ist noch relativ neu. Also genau genommen, das ist gerade mal, wenn es hochkommt, 2 Jahre alt. Vor 2 Jahren wusste sicherlich noch keiner, was man meint, wenn man von einem Embedded Linux spricht. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis das greift in den Ausbildungseinrichtungen. Aber die Anwendungen, die also in den letzten 2 Jahren also durch Embedded Linux gelöst wurden, die sind wirklich gewaltig, weil diese Vorteile, die ich Ihnen hier vorhin aufgezeigt habe, die uns bewegt haben, also das haben ganz viele andere Leute mittlerweile auch erkannt und gerade halt eben diese Sache mit den Lizenzkosten, gerade eben die Funktionalität, wenn es um Vernetzungsaufgaben geht, die ist bombastisch. Und was vorhin hier auch durch den Vorredner zum Ausdruck gebracht wurde, also die Geschichten mit dem GUI, also man kann wirklich mit minimalen Ressourcen auf so ein Embedded Linux ein GUI draufpflanzen. Wir haben das gerade mit dem FLTK und dem Pico GUI für den Strongarm selber vollzogen, indem wir uns das da drauf portiert haben, für eine Hardware, die wir gerade entwickeln, an der man dann Displays befestigen kann. Das heißt, mit diesen vier Chips, die Sie vorhin gesehen haben, kann man dann auch wirklich große TFT-Displays ansteuern und hat eben auch aus der Linux-Szene dann über FLTK oder über Pico GUI oder auch über Micro Windows eben gleich das entsprechende GUI. Und insofern denke ich, das wird da noch einen riesengroßen Anwendungsschub in den nächsten Jahren geben. Und irgendwann wird es dann sicherlich auch der Fall sein, dass irgendeine Ausbildungseinrichtung sich dem annimmt. Aber ich kann Ihnen da wirklich nichts Konkretes sagen. Es kann schon sein, dass es das gibt. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Weil die Verbreitung von Embedded Linux, gerade in der Industrieautomatisierung, also die ist wirklich phänomenal. Und das habe ich wirklich am eigenen Leibe in den letzten 2 Jahren mitbekommen. Und vor, wie gesagt, einigen Jahren wusste kein Mensch, was das ist. Und da wurde ihnen dann so gesagt, ja mein Gott, warum nehmen Sie nicht Windows CE? Warum quälen Sie sich da mit solchen Dingen rum? Im Übrigen muss man sich auch mit Windows CE ganz schön quälen. Und heute ist es so, dass man nicht mehr darüber diskutieren muss, ob Linux in industriellen Anwendungen eingesetzt wird oder nicht. Das ist ganz klar. Das ist ein, denke ich mal, Trend, den man ganz klar erkennen kann. Ja, weitere Fragen? Gut, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, das Angebot steht. Wenn das jemand mal kurz sehen möchte, ich stehe hier vorne noch.